Sebastian Kolb spielt so richtig starke Typen, sowohl auf der Bühne des Elsbe-Festivals im Sauerland, als auch bei so mancher TV-Produktion. Privat ist er aber ganz anders. Er vertritt die These, dass starke Menschen geradezu die Verpflichtung haben, den Schwächeren zu helfen, und deswegen investiert er ziemlich viel seiner Kraft und Zeit schon seit vielen Jahren in soziale Projekte, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch. Darüber sprechen wir heute mit ihm, aber wir sprechen natürlich auch über seine aktuelle Rolle beim Elsbe Festival als Tangua, dem Gegenspieler oder einem der Gegenspieler von Winnetou und Old Shatterhand. Wir sprechen mit ihm über seine interessantesten Fernsehproduktionen und vor allem dann eben darüber, was ihn motiviert, vor allem Kindern und Jugendlichen zu helfen, sich gegen Mobbing zu engagieren und seine Kompetenzen als Schauspieler, sein handwerkliches Können dafür zu nutzen, Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen, in schwierigen Ballungszentren, in Brennpunktschulen das Leben zu erleichtern. Der Sommer im Sauerland geht so langsam zu Ende, deswegen herzlich willkommen zur letzten Folge der Sommerinterviewreihe mit den Hauptdarstellern des Elsbe Festivals 2026. Mein Name ist Klaus-Peter Kappest. Herzlich willkommen bei Kappest Kompakt. Heute haben wir zum Abschluss unserer Sommerinterviewreihe nochmal ein echtes Highlight, denn wir haben einen Star, der nicht nur auf der Bühne in Elsbe, sondern auch im Fernsehen vielen sicherlich schon sehr bekannt ist. Herzlich willkommen, Sebastian Kolb.
Hallo, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Dein Pferd wartet, glaube ich, schon in Elsbe auf dich, weil du gleich wieder auf die Bühne musst. Deswegen finde ich es toll, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier hinzukommen. Wir haben ein umfangreiches Programm zu besprechen. Es gibt viele spannende Dinge, die du tust, die, glaube ich, auch deine Fans teilweise noch gar nicht so wissen. Da geht es um Aktion Mensch und dergleichen. Aber vorher sprechen wir natürlich mal ein bisschen über deine schauspielerische Tätigkeit. Du kommst ja aus Siegen, also gar nicht so weit weg. Bist in Köln auf die Schauspielschule gegangen, Theaterengagements, dann in Hagen, Köln, Berlin und spannende Fernsehproduktionen. Tatort Münster ragt da ziemlich heraus, aber auch die Soap-Serie Unter uns. Ein paar andere spannende Dinge können wir da, glaube ich, noch besprechen. Aber fangen wir doch mal an mit dem Thema Elsbe. Du bist seit ein paar Jahren ja dabei und du hast im Kurzinterview gesagt, dass dich die bösen Rollen besonders reizen. Warum denn eigentlich?
Also ich selber bin als Mensch ein guter und friedvoller Bürger. Ich bin gut erzogen und ich finde es auch gar nicht so schwer im Alltag ein bisschen freundlich zu sein, ein Danke oder auch mal eine Tür aufzuhalten oder älteren Damen mal irgendwie den Einkauf zu tragen. Das ist das eine, was ich privat dann mache und vertrete. Und wenn ich Rollen habe, die auch gut sind, dann deckt sich das eigentlich immer so ein bisschen mit dem, wie ich im Alltag bin. Und deshalb finde ich es sehr spannend, bei den bösen Rollen in diese Abgründe hineinzugehen. Und ich habe da für mich immer so den Ansatz, also keiner ist böse, weil er böse ist oder weil er glaubt, böse sein zu wollen, sondern auch die bösen Menschen in unserem Alltag machen das aus ihrer richtigen Überzeugung. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ein Donald Trump glaubt, er tut das Richtige, genauso wie ein Putin. Und dann ist es da so ein bisschen die Aufgabe, das als Schauspieler zu verstehen. Warum sind diese Abgründe da? Weil Wut ist nicht gleich Wut. Es gibt immer einen Antrieb, meistens eine Emotion, oft eine Unterdrückung, eine Verletzung. Und ich finde, man muss da für seine Rolle einfach immer 100% einstehen. Und das kann ich nur, wenn ich das verstehe. Und dann finde ich das sehr spannend. Und dann gibt's auch gerade bei Film- oder TV-Produktionen Sachen, wo es um Gewalt geht oder wo ich auch einen Suizid gespielt habe, was von mir privat zum Glück völlig fern ist. Aber man muss ja verstehen, wie kommt eine Person dahin. Und das finde ich sehr spannend, in diese Abgründe einzutauchen, um diese damit Leben zu füllen.
Jetzt spielst du ja in diesem Jahr den Tangua. Das ist ja nun eine Figur, die sehr weit weg ist vom Alter, von den Alltagserfahrungen. Was ist das für ein Mensch? Was hast du dir da für Gedanken gemacht über den Tangua?
Im Antrieb von so einer Rolle muss man immer so ein bisschen gucken, wo liegt das Problem? Warum ist dieser Antrieb da? Und hier ist es einfach sehr, sehr klassisch. Mir geht es um eine Völkerunterdrückung und in dem Fall um eine Erfahrung, die Tangua mit den Weißen gemacht hat. Und wenn die über Jahrzehnte immer nur schlecht war und es immer nur um Ausbeutung geht und in dem Fall habe ich mir das so gebaut, dass er es auch mehrmals versucht hat, mit denen zu kooperieren, bis hin zu, dass Karl May ist. Das ist jetzt was wir auf der Bühne nicht so stark erzählen, weil auch viele Kinder im Zuschauerraum sind. Aber bei Karl May war Tangua alkoholabhängig von den Weißen. Und das ist natürlich auch eine Sache der Ausbeutung oder der Grundlage, die ich dann auch mitnehme. Das zeigt natürlich eine gewisse Verletzung. Und wenn man dann sagt, okay, wir waren früher 10.000 und wir haben es versucht und sie haben uns abgeknallt und wir waren nur noch 9.000 und wir haben es versucht und die haben uns abgeknallt und wir waren nur noch 8.000, dann kann auch irgendwann das gute Wort Winnetous nicht mehr viel bewegen. Und dann ist aber der Antrieb für mich nicht ein Hass gegen in dem Fall die Weißen, sondern ein Hass gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Unterdrückung. Und dann ist der Antrieb eigentlich was sehr Gutes, nämlich das Überleben wollen in Freiheit und ein Schutz der Naturräume, ein Schutz der Tiere und all das, was dann einen am Ende dazu bewegen kann, zu sagen, wir müssen in den Krieg ziehen. Sonst werden wir immer weiter unterdrückt, bis keiner mehr da ist. Und dann ist so eine Rolle gar nicht mehr so böse, sondern dann gibt man der auch was ganz Menschliches, damit auch was Verletzbares. Und dann wird's aber real und auch spannend.
Du hast gesagt im Kurzinterview, das hat damit etwas sehr Heutiges. Was hast du denn damit gemeint?
Wenn man sich die politische Lage anguckt, dann stelle ich immer wieder fest, dass das Krieg leider immer allgegenwärtig ist. Und dann ist man teilweise damit konfrontiert, dass man denkt, ja, ihr spielt ja nur Karl May und das ist ja nur Volkstheater. Aber wenn ich mir die Grundlage dessen angucke, ist es das alte Spiel, Gut gegen Böse, und es ist eine Ausbeutung von Völkern, die sich dann aus einer Not heraus wehren müssen und in den Krieg ziehen und nichts anderes passiert. Also ob ich jetzt in die Ukraine schaue oder an den Gazastreifen, dann ist es sogar teilweise so, dass ich denke, es ist heute noch viel, viel perfider, weil damals haben die sich dann auf irgendeinem Feld getroffen und haben sich die Köpfe eingeschlagen, und heute passiert so viel an Intrigen und dann reicht mittlerweile der Finger am falschen Knopf und dann sind Kriege ausgelöst in einem Ausmaß, was früher gar nicht möglich war. Und das Schöne ist dann aber bei Karl May, dass es natürlich ein Märchen ist und das Gute siegt. Und ich glaube, das ist was die Menschen auch, wonach die sich auch am Ende sehnen. Und da muss es nicht Shakespeare sein, aber es muss wahrhaftig sein. Und da finde ich Karl May sehr wahrhaftig. Und leider ist es heutig. So, wenn ich Nachrichten anmache, dann ist es das alte Spiel Gut gegen Böse. Und es geht ganz oft um Unterdrückung, um Ausbeutung von Ressourcen, von Ländern. Das ist ja... Also es ist ja leider ein Fass ohne Boden.
Jetzt du hast gerade ein wichtiges Stichwort genannt, Märchen. Karl May ist ja nach wie vor einer der meisten gelesenen deutschen Autoren. Und das anderthalb Jahrhunderte, nachdem er es zu Papier gebracht hat. Was macht die Stärke aus? Also wie hat er das geschafft oder was ist das Besondere an Karl May, dass dieses Märchen nach anderthalb Jahrhunderten immer noch die Menschen berührt, mitnimmt? Da muss ja was Zeitloses dran sein.
Ja, da ist was Zeitloses dran. Also Karl May in geschriebener Form ist nicht immer ganz einfach, weil er einen langwierigen Schreibstil hat. Also er kann über Seiten, Landschaften und Sträucher und Büsche berichten und Situationen beschreiben, und bis dann teilweise Winnetou auftaucht, muss man ein halbes Buch lesen. Aber wenn man das Ganze auf die Kernaussage reduziert, dann ist es ähnlich, wie ich eben gesagt habe, es ist der Kampf Gut gegen Böse und es ist die Überzeugung des Guten, womit man sich identifizieren kann. Und auch wenn man dann in die verschiedenen Werke reinguckt, oft geht es bei den Weißen um eine Ausbeutung. In dem Fall, in diesem Jahr bei Winnetou 1, geht es um das Gold der Apachen. In anderen Stücken geht es um Betrug mit Öl, um Ressourcen. Also es sind Dinge, die eigentlich im übertragenen Sinne heute passieren. Oder Vor ein paar Jahren wurde in Elsbach Halbblut gespielt, was ich unfassbar heutig finde, weil auch heute ist Rassismus allgegenwärtig und es gibt eine Unterdrückung und Leute werden in Schubladen gesteckt. Und das Schöne ist, dass es ja bei Karl May in der Regel immer sehr positiv endet. Und klar, Verluste, aber die braucht es auch, um Drama in eine Geschichte zu machen. Also sei es bei Winnetou 1, wo Winnetous Vater und Schwester sterben müssen. Und trotzdem bleibt aber dass das Leben weitergeht und in dem Fall durch eine neu geschlossene Freundschaft. Und das gibt den Menschen, glaube ich, Hoffnung und tut denen gut. Da einfach mal. Also ich glaube nicht, dass denen so bewusst ist, wie heutig das ist, weil sie in dem Moment einfach in diese Traumwelt einsteigen. Aber ich glaube, was dann innerlich in einem passiert, das ist sinnbildlich dafür, dass das einfach sehr heutig ist und gut geschrieben ist. Das alte Spiel gut gegen böse. Aber die Guten müssen gewinnen.
Die Stoffe, wie sie in Elsbach auf die Bühne kommen, sind ja nicht mehr rein das, was Karl May geschrieben hat, sondern da spielen ja auch die Bühnenautoren Jochen Bluder und vor allem jetzt in neuerer Zeit auch Marco Kühne eine ganz wichtige Rolle. Vor allem, du hast jetzt eben Halbblut erwähnt, wenn man da mal den Originaltext liest, gibt es ja durchaus da Dinge, die man nicht mehr so ganz unkommentiert heute stehen lassen kann. Aber in der Version von Marco Kühne und Jochen Bluder passt es dann auf einmal perfekt in die heutige Zeit, in die Diskussion um Identitäten und Rassismus. Wie schätzt du eigentlich den Anteil dieser beiden Autoren daran ein, dass die Stoffe von Karl May immer noch so aktuell sind und so erfolgreich eben auf die Bühne gebracht werden können?
Riesig. Also, wie ich eben schon gesagt habe, Karl May hat schöne Geschichten, aber die sind teilweise sehr langwierig. Und das dann zu straffen in ein Textbuch für eine Bühnenaufführung, da muss man sich schon sehr auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Das Gute ist, dadurch, dass diese wunderschöne Naturbühne einfach all das hat, da sind die Sträucher, die Büsche, die Berge und die Tiere, muss man das nicht mehr beschreiben, was bei Karl May dann teilweise langwierig ist, und kann ins Eingemachte gehen. Aber diese Art der Bücher ist schon ein großer Erfolg und das zeigt sich ja auch einfach über Jahrzehnte. Und dass der Marco Kühne das jetzt in verschiedenen Richtungen ein bisschen modernisiert, ein bisschen straffer macht, glaube ich, tut dem Ganzen sehr gut. Und trotzdem ist diese Grundgeschichte von Karl May, die Jochen Bluder dann für eine Bühnenadaption gemacht hat, die ist nach wie vor vorhanden. Und das zeigt ja, wie gut so ein Buch ist. Sonst wird das nicht über Jahrzehnte so erfolgreich funktionieren.
Ich bin immer wieder beeindruckt zu hören, wie viel Gedanken ihr euch darüber macht und was da alles dahinter steckt. Das ist halt eben nicht nur eine vordergründige Effekt- und Stuntshow, sondern da ist halt wirklich viel dahinter. Und wie ist das denn eigentlich sonst in deiner Arbeit? Vor allem, wenn ich jetzt mal an deine Fernseharbeit denke, ist das ungewöhnlich, so tief einzusteigen in eine Rolle, sich so viele Gedanken zu machen? Oder ist das eigentlich schauspielerisches Handwerk? Hast du beim Fernsehen die gleiche Zeit, dich auf eine Rolle vorzubereiten? Oder wo liegen die Unterschiede?
Es gibt große Unterschiede zwischen Bühne und Film oder TV. Es ist eigentlich ganz einfach. Man muss immer seine Hausaufgaben gemacht haben. Das heißt, man muss gut vorbereitet sein und die Rolle verstanden haben. Beim Theater ist es dann so, dass man sich über einen längeren Zeitraum zum Proben trifft, dass man immer wieder probt, damit Absprachen eingehalten werden. Und am Ende steht dann ein sicheres Gerüst, auf dem alle Spielerinnen und Spieler sich frei spielen können. Und man spielt es vor allen Dingen chronologisch. Beim Film ist es in der Regel nie chronologisch, weil da geht es eigentlich eher nach Schauplätzen. Wenn wir jetzt was am Meer drehen, dann werden alle Drehtage erst am Meer gemacht und dann drehen wir am Hafen und dann drehen wir im Restaurant, weil einfach der Aufwand sonst zu groß wäre. Und demnach muss man als Schauspieler beim Film situativ immer wissen, wo befindet sich gerade die Rolle. Und ich habe nicht diesen Probenweg wie bei einer Theaterproduktion. Das findet im Vorfeld zu Hause statt, dass ich genau weiß, wo ist der Antrieb, wie ist diese Figur. Klar hält man Rücksprache mit der Regie, aber am Set selber ist es dann so, dass man eigentlich eine kurze Leseprobe hat. Wenn das dann okay ist, dann kann es sein, dass eine Regie noch irgendwie ein, zwei Anweisungen gibt, aber dann geht's direkt in die Technikprobe. Dann sind 1 bis 5 Kameras im Einsatz, damit man weiß, wer steht wo, wer macht wann die Tür auf. Und dann wird eigentlich heiß geschossen. Und da ist dann nicht die Zeit, das nochmal zu probieren, sondern wenn was dann in eine falsche Richtung läuft, dann kriegt man ein, zwei Regieanweisungen und muss dann einfach vorbereitet sein, das Ding zu ändern. Da ist dann nicht die Zeit. Und das ist, glaube ich, so der große Unterschied, dass man bei einer Theaterproduktion das alles zusammenprobt und beim Film und Fernsehen kommt jeder sehr, sehr vorbereitet und dann krachen die Welten aufeinander. Aber das klappt in der Regel auch erstaunlich gut.
Deine Kollegen haben hier im Interview meistens sehr stark fürs Theater plädiert und haben gesagt, ja, also Theater machen sie eigentlich noch lieber als Fernsehen. Wie ist das bei dir?
Ja, ich liebe wirklich beides und ich bin ganz froh, dass ich auch in beiden Bereichen sehr schöne Produktionen machen kann und erfolgreich arbeiten darf. Und ich könnte mich, also mir wird super schwer fallen, wenn ich mich entscheiden müsste. Also es hat beides seinen Reiz und gerade die Karl-May-Festspiele in Elspe, das ist was mich privat dann auch nochmal sehr glücklich macht, weil ich einfach Karl-May-Junge bin. Ich habe Winnetou als Kind geliebt und ich bin auch heute noch großer Winnetou-Fan, auch wenn ich das dann auf der Bühne nicht zeigen kann, aber das ist dann die Arbeit des Schauspielers. Ich liebe die Arbeit mit Pferden, bin als kleiner Junge schon geritten. So, das macht mich wirklich auch sehr, sehr glücklich. Und egal wie anstrengend das bei Wind und Wetter ist, das macht mich super glücklich. Aber wenn ich bei einer richtig coolen Filmproduktion dabei bin und dann diesen Aufwand sehe und diese Magie, die dann natürlich durch Schnitte oder verschiedene Schauplätze entstehen kann, dann bleibt mir da auch die Spucke weg. Also ich liebe einfach beides und bin dankbar, dass ich in beiden erfolgreich arbeiten kann.
Du hast auf Instagram mal geschrieben, dass du dich besonders darüber gefreut hast, im Münster-Tatort mit Jan-Josef Liefers und Axel Prahl zusammenarbeiten zu können. War das wirklich so toll, wie du gehofft hast?
Ja, das war schon cool und das, also wenn ich ehrlich bin, habe ich da, also ich glaube als Schauspieler, es geht nicht darum, irgendwie Ziele zu erfüllen, aber also auf Tatort hatte ich schon länger Lust, dann habe ich auch noch Tatort Köln vorher gedreht und als dann der Münster-Tatort kam, das war für mich so, wo ich dachte, yes, jetzt kannst du da so einen kleinen Haken hintermachen, wobei man natürlich dann auch weiß, wenn du es einmal gedreht hast, so, dann kommt es wahrscheinlich nicht mehr so schnell wieder, weil man ja in der Regel eine Episodenrolle hat für eine Folge. Aber das war schon mega und es ist ich mag das auch immer mit verschiedenen Kollegen, Kolleginnen zu drehen. Ich habe da immer höchsten Respekt vorm Alter, das finde ich beim Theater auch immer beeindruckend, dass es immer wieder noch ältere Kolleginnen und Kollegen gibt, wo man einfach merkt, so, boah, die haben einfach ein bisschen mehr Erfahrung, die schütteln das einfach so raus, wo ich denke, boah, das kostet mich viel mehr Kraft. Und dann, wenn man natürlich mit, in dem Fall habe ich mit Axel Prahl drehen können und das ist natürlich eine TV-Größe, das ist ein Profi durch und durch und das sind einfach tolle Erfahrungen und der war menschlich sehr nett, der war aber auch unfassbar kollegial und das sind dann schöne Erfahrungen, dass man dann am Ende mit so TV-Größen auf Augenhöhe spielt und zusammenspielt und dann ist es auch beim Film oft so, dadurch, dass man ja eine Szene mehrmals spielt und dann auch mit Schnitten arbeitet und man hat so eine klassische Gesprächssituation, so wir sitzen uns jetzt auch hier gegenüber vor dem Mikrofon, würden wir das filmisch machen, würden wir einmal eine Kameraeinstellung über meine Schulter auf dich machen und dann den klassischen Gegenschuss über deine Schulter auf mich, dann müssen wir das Ganze aber 5, 6 Mal spielen und dann gibt's tatsächlich Kolleginnen und Kollegen, wenn der Schuss auf sie eingefangen ist, die spielen dann nicht mehr mit dir. Die geben dir zwar noch den Text als Stichwort, aber dann ist es viel, viel schwieriger, weil die Magie kann immer nur zusammen entstehen. Und da muss ich sagen, das war auch mit Axel Prahl einfach Weltklasse. Also wir hatten eine emotionale Szene und er hat sich voll ins Zeug gelegt. Und man merkt auch so, das ist natürlich auch deren Baby und deren Zugpferd Tatort Münster. So, die legen da sehr viel Herzblut rein. Aber der hat Vollgas gegeben und hat mir hinterher auf die Schulter geklopft. Hat gesagt, das war super und das sind dann sehr schöne Erfahrungen.
Gab es denn sonst noch andere fantastische Drehs, wo du sagst, ja Mensch, das war jetzt wirklich ein großes Highlight in meiner Karriere?
Also eine super schöne Produktion war, ich habe im 10. Fall von Kommissar Dupont mitspielen dürfen und das ist eine internationale Produktion, das ist eine Koproduktion aus Frankreich und Deutschland und da erscheint auch einmal im Jahr ein Roman und der wird dann immer ein Jahr später verfilmt. Und da habe ich in der Bretagne gedreht. Das war auch direkt nach einer Elspe-Saison. Wir hatten sonntags die letzte Vorstellung in Elspe und ich bin montags nach Paris geflogen, wurde dann weiter nach Brest gefahren und dann in die Bretagne und hatte dann meinen ersten Drehtag und hatte am Ende 6 Drehtage in der Bretagne. Wir haben den Showdown. Ich habe einen französischen Polizisten, also einen Gendarme gespielt und ich war beim Showdown dabei und da haben wir morgens mit Sonnenaufgang, also wir sind um 4 Uhr an den Atlantik gefahren und waren an so einer Wahnsinnsklippenküste und das ist was, also ich habe unglaublich viele Fotos und Videos davon gemacht, weil in dem Moment stehst du bei Sonnenaufgang am Atlantik in deinem super schicken Kostüm, warst schon in der Maske, siehst auch wirklich dadurch sehr fresh aus, auch morgens um 4:30 und also da sehe ich heute, wenn ich mir die Fotos angucke, sehe ich, wie meine Augen funkeln und dass ich denke, das ist der Wahnsinn und das war einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung, einfach mit so einem sehr professionellen Team auch international arbeiten zu können und das ist dann einfach in so Sachen fett, also in dem Film wurde mehrmals Regen eingebaut, weil es halt auch in der Bretagne oft regnet. Und Regen ist für die Kamera sehr, sehr schwer einzufangen. So, das ist oft, wenn man Fotos macht, hat das einen Vorteil. Aber wenn du im Film Regen erzählst, dann ist das dreimal so viel Wasser, wie man letzten Endes sieht. Und in dem Fall ist dann das Art Department aus Paris gekommen und haben uns da 3 Tage das Set unter Wasser gesetzt. Und das ist beeindruckend. Also während die Sonne scheint und dann werden, so, das sieht aus wie so Riesenlaternen, dann liegen da überall Feuerwehrschläuche rum. Und wenn die dann heißen On Action und die drehen diese 10 Strahler auf, dann klatscht da ein Regen runter und dieser Aufwand, der dann betrieben wird für die richtigen Einstellungen, das ist schon beeindruckend, da einfach ja so professionell arbeiten zu können und das hat ja auch dann seine absolute Magie. Und wenn dann die verschiedenen Departments alle Gas geben und zusammen abfackeln, dann entsteht schon noch bei der Kamera wirklich Magie.
Also das wäre ja dann ein heißer Tipp, sich das mal anzuschauen, die Folge 10 vom Kommissar Dupin.
Richtig, ich bin bei der Jubiläumsfolge dabei gewesen.
Du machst aber auch Soap, so Daily Soap unter uns. Viele schauen da ja so ein bisschen runter und sagen, naja, okay, die Daily Soaps, naja. Wie bewertest du das?
Da hat sich der Ruf zum Glück wirklich deutlich, deutlich gebessert in den letzten 10, 15 Jahren. Also es war eine Zeit, das waren aber glaube ich auch noch eher so die goldenen Zeiten des deutschen Fernsehens, wo irgendwie alle gesagt haben, ich mache nur Film oder ich drehe nur Tatort und die Soap ist ja vom Niveau her nicht so gut. Natürlich liegen da Welten zwischen, aber einfach um da so ein Verständnis, also das hat die Branche mittlerweile zum Glück alle, aber auch für die Menschen, die nicht aus dieser Branche kommen, und so ein Verständnis, also eine Soap läuft von Montag bis Freitag und hat in der Regel eine Sendezeit von 26 Minuten und läuft das ganze Jahr. Trotzdem muss ja das ganze Team und Schauspielerinnen und Schauspieler auch irgendwann mal in Pause gehen. Das heißt, man dreht mit 2 Teams in 2 Studios parallel und dreht, ich glaube, es sind am Ende 29 Minuten pro Tag, damit man auf jeden Tag 26 Minuten Sendezeit kommt. Hollywood klatscht in die Hände, wenn die am Tag eine fette Szene mit 90 Sekunden im Kasten haben. In der Bretagne ist so eine Dispo dann vielleicht, heute wurden 3 bis 5 Minuten gedreht. Beim Tatort ist es vielleicht, heute wurden 5 bis 7 Minuten gedreht. Das heißt, da wird ein viel größerer Aufwand betrieben, was A, dann die Technik betreibt. Ne? Dadurch wird dann das Bild, man spricht immer von so einem Kino-Look im Vergleich zu einer Soap, die eher ein bisschen Studio-Look hat. Die drehen natürlich auch im Studio, aber deshalb ist da in einer halben Stunde eine Szene im Kasten. Dann werden 2 Wände umgeschoben und dann ist die nächste Szene im Kasten. Und das ist eigentlich so der große Unterschied und das erfordert aber eine unglaubliche Vorbereitung und auch eine unglaubliche Konstanz an Leistung, weil man muss täglich abwandern, man muss immer auf dem Punkt sein. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass auch Kollegen, die viel Kino und Film gedreht haben, zu mir gesagt haben, alter Schwede, so, du bist immer auf dem Punkt. Also man arbeitet bei Film und Fernsehen ganz oft auch mit Markierungen, dass wir sind dann so Kreuze am Boden, weil ja ganz oft die Schärfe verlagert wird. In so einem Zweiergespräch ist dann die Schärfe auf dir und dann wird die Schärfe auf mich gezogen. Wenn ich aber nicht in dem richtigen Kamerapunkt stehe, ist die Schärfe nicht mehr da. Und das ist so eine Sache, also durch die Soap habe ich da einfach so ein Handwerk, ich brauche keine Markierung. Und das haben auch schon irgendwie gestandene Kollegen, die gesagt, boah, alter Schwede, du bist schon immer auf Zack so. Das hast du von der Soap, hat auch der Axel Prahl gesagt. Der hat gesagt, das hast du auch bei der Soap gelernt. Und dann dachte ich so, ja, danke. Und dann ist es halt auch, hat sich dahingehend das Bild eigentlich eher verbessert. Bis hin, dass man ja auch feststellt, weil einfach aus Budgetgründen weniger gedreht wird, auch sehr namhafte Menschen wieder zurück in die Daily-Formate gehen. Weil wo kann man sonst kontinuierlich drehen?
Das scheint aber auch eine sehr zeitintensive Sache dann zu sein. Also wenn ich mir das anhöre, denke ich mir, wann hat man dann noch Zeit für andere Dinge? Und du hast aber Zeit für andere Dinge, denn ich glaube, wir müssen aber auch noch ein ganz anderes Fass aufmachen hier. Denn du bist unglaublich aktiv im Bereich des sozialen Engagements. Da gibt es dann Stichworte wie die Aktion Mensch oder Cancel Cancer. Was machst du da eigentlich alles? Also ich glaube, das ist so umfangreich, das kann man gar nicht alles im Internet nachverfolgen. Also welche vielen Aktivitäten hast du da eigentlich alle?
Ja, das stimmt. Das ist ein relativ breites Gebiet und im Internet findet man da auch gar nicht so viel drüber, weil ich generell, also wir sind im Aufbau, es wird auch eine Homepage geben, es gibt auch eine E-Mail-Adresse für Nachfragen und dieses Engagement mache ich aber nicht für mein Ego oder als Schauspieler, sondern um den Menschen, die zum Teil benachteiligt sind oder in schwierigen Situationen sind, zu helfen und einen Schutzraum zu geben. Und ich habe das schon sehr früh gemacht. Meine Mutter hat bei der Kirche gearbeitet als Gemeindepädagogin und dann habe ich da angefangen in den Sommerferien so kleinere Theaterworkshops zu machen. Habe das dann nach der Schauspielschule in Köln weitergeführt, habe dann da auch viel in der Nachmittagsbetreuung an Schulen gemacht, hatte dann auch schon Förderschulen, hatte teilweise auch Gymnasien, das war dann sehr angenehm und habe aber auch gemerkt, im Förderbedarf, da im Brennpunkt, da ist es zwar sehr anstrengend, aber da ist es sehr wichtig, denen zu helfen. Und habe dann aber einfach gemerkt, dass es oft an Finanzierungsmöglichkeiten scheitert. Und da muss man halt gucken, wo sind Fördergelder. Und dann gibt es zum Beispiel vom Land das Bundesprogramm Kultur und Schule. Darüber habe ich dann Weiterbildungen, Seminare gemacht. Ich habe Präventionskurse gemacht. Also das geht dann auch alles nur über Weiterbildung und Zertifikate. Wenn man das aber dann hat, kann ich quasi in ganz Deutschland jetzt an Schulen herangehen und sagen, ich habe das Zertifikat, wir können Projekte zu dem Thema machen, ihr könnt die Förderung übers Land beantragen, das Land fördert das, damit kann die Schule mich bezahlen, damit kann ich dann in Förderschulen Workshops machen. Das war so der eine Schwerpunkt und dann ist vor 2 oder 3 Jahren hat sich das noch ausgedehnt. Ich habe eine Logopädin, die Claudia Herhold aus Dortmund kennengelernt. Und die hat gefragt, ob ich Theaterworkshops mache und ich war so, ja klar. Und dann habe ich irgendwie 2, 3 Workshops in Dortmund gemacht, weil in Dortmund das Thema Rassismus leider sehr, sehr schlimm ist und auch Mobbing. Also Mobbing ist leider überall, aber in Dortmund nochmal ein anderes Pflaster als zum Beispiel in Köln. Dann haben wir gemerkt, um das Ganze wirklich effektiv und groß zu machen, braucht man am Ende Geld und haben Anträge gestellt bei Aktion Mensch, kooperieren da mit dem Taekwondo-Verein Koscher aus Dortmund und die Claudia Herhold und ich und am Ende sind wir ein Team besteht aus 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und sind dann gefördert worden für 4 Jahre und ich mache 4 Projekte, da sind auch Lesungen dabei. Ich betreue eine Förderschule in Dortmund, mache da mein Konzept Theaterworkshops stark gegen Mobbing. Also ich ziehe das Ganze immer sehr spielerisch auf, auch aus der Arbeit des Schauspielers heraus, weil im Schauspiel geht es nicht darum, den Text zu können, sondern zu verstehen, warum man diesen Text sagt und dann auch in welcher Emotion und was passiert dann in der Psychologie mit dem Körper. Und dann kann man das alles verbinden. Und das sind Dinge, die ich dann da auch in der Förderschule einsetze. Dann habe ich eine Gruppe mit Trisomie 21 in Bochum, die ich über mehrere Wochen und Monate fest betreue. Ich habe mit meinem Kollegen und Freund Martin Krah, der auch lange in Elspe gespielt hat, eine sehr schöne, aber schwierige Lesung zum Thema Kindestod von Astrid Lindgren, die Brüder Löwenherz entwickelt, als Zweierlesung. Das ist auch eine aktive Lesung. Also wir spielen und lesen. Gehen auch in die Zuschauer rein. Einer von uns ist immer der Kleine. Ich bin der kleine Bruder, er ist der große Bruder. Und wenn dann die Soldaten kommen, übernimmt man und gehen damit in Kinderhospize. Waren in der Kinderklinik Bochum. Haben die Lesung aber auch schon im Seniorenheim gemacht. Und das ist sehr schön, da an den verschiedenen Situationen arbeiten zu können und die Möglichkeit zu kriegen, da einfach von so einer guten Stiftung die Aktion Mensch gefördert zu werden. Und wenn man gefördert wird, hat man auch einfach die Mittel, um die Power einzusetzen. Und ich habe die Power und gebe die auch.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Also ich denke mal, gerade wenn du jetzt über Brennpunkt sprichst, dann hast du es ja auch mit Jugendlichen zu tun, die vielleicht so einen richtigen Konkon um sich herum gebildet haben, eigentlich niemanden an sich heranlassen wollen und so den Habitus haben, ja, mir ist sowieso alles egal, ich bin ja der Obercoole. Also wie gehst du damit um?
Ich glaube, ein ganz großer Erfolg ist, und das ist auch dann immer so eine Reflexion mit den Schulen oder teilweise auch mit den Vertrauenslehrern oder teilweise mit Psychologen oder Eltern ist, dass wir, oder ich kann jetzt in dem Fall nur für mich sprechen, wir die auf Augenhöhe abholen. Also ich gehe da mit sehr wenig Erwartungen hin. Ich bin da auch nicht, um das tolle neue Theaterprojekt auf die Beine zu stellen. Klar wollen wir was zusammen auf die Beine stellen, aber da stehen andere Sachen im Vordergrund. Also im Vordergrund ist es immer ein spielerisches Miteinander, aber mit ganz vielen psychologischen Ebenen. Und ich glaube, dadurch, dass ich so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche bin und ja irgendwie auch, ich komme da auch mit Käppi hin und bin jetzt, glaube ich, nicht so der klassische 42-Jährige, der irgendwie wie ein Lehrer daherkommt, sondern ich hole die auf Augenhöhe ab und nehme das, was sie mir geben. Und das ist eigentlich sehr erfolgreich. Und ich habe auch, also eine Übung zum Beispiel auch im Brennpunkt ist das Fluchballspiel. Das läuft so, dass alle sich im Raum verteilen und rumlaufen und man wirft sich gegenseitig den Ball zu. Da ist schon mal ganz wichtig, Schritt 1, man sollte sich angucken, damit mein Gegenüber auch die Möglichkeit hat, dann zu sehen, du wirfst den Ball zu mir, ich fange den auch. Aber selbst das sind schon die ersten Schritte, die dann im Förderbereich schon mal etwas haken. Und mit jedem Wurf darfst, sollst, musst du fluchen. Ich mache auch immer so, dass ich die abfrage, was sind denn so die Schimpfwörter, das finden die immer super, dann sollen die raushauen, ich schreibe das auf und wenn ich mir die, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Listen von verschiedenen Schulen angucke, dann ist das schon irgendwie sehr bezeichnend und dann schafft es der H-Sohn immer unter die Top 3. So, und bei diesem Spiel jedes Mal werfen und fluchen, Fakt ist, welcher Begriff genannt wurde, ist raus. Und dann verstummt das Spiel. Das ist am Anfang sehr, sehr laut und sehr wild, aber irgendwann gehen Gott sei Dank die Schimpfwörter aus. Und das hat einfach einen schönen Effekt. Das nutzt sich dann ab und das ist was, was die Kinder absolut lieben und was sie dann auch jeden Tag spielen wollen. Und ab Tag 2 oder 3, da schaue ich dann immer so, wie ist so eine gewisse Gruppendynamik. Nach dem Fluchball spielen wir dann auf meinen Wunsch den Komplimenteball. Das läuft dann genauso ab, dass man die Sachen auch nicht wiederholen darf. Und dann ist es auch immer spannend zu sehen, da sind ja dann auch teilweise Differenzen. Also das weiß ich ja auch, dass ich teilweise Kinder im Raum habe, wo ich genau weiß, okay, du wirst von denen gemobbt. Aber in dem Moment hier ist das jetzt nicht Bestandteil. Sollte das egal sein? Und dann stehen die anfangs teilweise voneinander und können dann so Sachen sagen wie coole Schuhe oder schöner Pulli. Das geht aber dann über Tag 2 oder 3 auch wirklich ein bisschen emotionaler, sodass sie sagen können, du hast schöne Augen oder du bist eine gute Freundin oder du bist oft lustig oder du kannst mir gut zuhören. Und das alles aus dem Spiel heraus. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Erfolg dabei, dass ich die immer so ein bisschen ins kalte Wasser schmeiße. Weil ich habe für alle ein offenes Ohr, aber ich bin nicht da, um mir anzuhören, was du nicht kannst, sondern wir machen das jetzt zusammen und ich zeige dir, dass du das kannst. Und auf einmal stehst du stolz auf dem Stuhl, bevor du realisiert hast, was passiert ist. Und das ist was, was ich da wirklich, und ich mache das jetzt seit 15 oder 20 Jahren, was schönerweise wirklich immer funktioniert.
Zum schauspielerischen Handwerk gehört ja auch sehr präzise beobachten können, also gerade Körpersprache und dergleichen. Kannst du da von diesem Handwerkszeug, von der Beobachtung und dem bewussten Umgang mit körpersprachlichen Details da Dinge reinbringen? Also hilft das denn auch den Kindern nicht nur bei der kleinen Theaterproduktion, die ihr macht, sondern könnt ihr das dann auch in den Alltag herübertransportieren?
Ja, absolut. Das ist am Ende die Grundlage. Also ich habe auch viel als Coach gearbeitet, mit Werbeagenturen zusammen. Ich habe auch Stationsleitungen aus dem Krankenhaus gecoacht. Und die Grundlage ist eigentlich immer das Gleiche. Also ich ziehe das über die Schauspielerei auf. Und ich glaube, für mich selber war so ein Knackpunkt, als ich irgendwann vor Jahrzehnten gelesen habe, in Harvard hat ein Dozent von Jura seinen Abschlussleuten eine halbe Stunde Filmausschnitte von Anwälten, Anwaltsfilmen, von Richtern aus Hollywood-Filmen gezeigt. Und hat nach der halben Stunde gesagt, warum war der jetzt so viel mehr Anwalt als wir alle zusammen, obwohl der gar nicht die Paragraphen kennt, der hat nicht das Fachwissen. Weil die Schauspielerin, der Schauspieler das in dem Moment annimmt. Er nimmt die Rolle an, er nimmt das Verständnis an, die Selbstverständlichkeit. Das heißt ein Stück weit, ich kann mich darauf verlassen und darauf vertrauen, auf meinen Anzug, auf meinen Aktenkoffer, und so tritt ein Schauspieler auf. Und das auch transportiert in, ich habe das bei den Kindern mit einer relativ einfachen Übung, ich stelle am Ende des Raums einen Stuhl auf und die Aufgabe ist, jede und jeder kommt dran, das ist eh auch gut, also wir machen immer alles zusammen, so dann kann sich dem auch keiner entziehen und alle merken auch, es ist gar nicht so schlimm und man sitzt im gleichen Boot und sie wachsen über sich hinaus. Gehe nach vorne auf den Stuhl, stell dich auf den Stuhl und behaupte, dieser Raum gehört mir. Dann macht man das mit Kindern, teile ich das in drei Stufen ein. Stufe 3 wäre, also überleg dir genau, in welchem Raum bist du. Bist du in einem Schloss, bist du in einem Holzhaus, wie sieht der Boden aus, hängen hier Kronleuchter, Kerzen, so, das hilft alles schon. Bist du Stufe 3, könntest du annehmen, du bist die Königin. Wie geht die Königin nach vorne, wie stellt die sich dahin, wie sagt die den Satz? Stufe 2 wäre, du bist dir nicht ganz sicher. Stufe 1 wäre dann, du bist ganz schwach. Du bist vielleicht die Reinigungskraft. Wie geht die nach vorne, schüchtern und klein? Wie stellt die sich auf den Stuhl? Was macht der Körper? Was machen Gänge? Was erzählen große Schritte? Was erzählt ein gerader Stand mit offener Brust? Was erzählen hängende Schultern? Was erzählen, wenn ich meine Hände verstecke? Und das sind dann Sachen, dann stehen die Kinder auf dem Stuhl, behaupten, dieser Raum ist mir. Ich frage in die Runde, was habt ihr gesehen? Die Kinder sagen, ja, das war 2 oder das war 3. Dann sagt das Kind da vorne, ja, aber ich wollte unbedingt eine 3 machen. Und dann geben die als Rückmeldung, ja, aber du hast ein bisschen gezappelt. Oder du hast deine Hände in deinem Rücken versteckt. Oder du hast auf den Boden geguckt. Und das ist am Ende kein Hexenwerk, sondern so funktioniert Psychologie. Also, und das können die selber spiegeln und dann auch umsetzen. Dann ist so, ah, okay, dann kriegen die selber die Rückmeldung ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler. Das hat für mich den Vorteil, dass ich gar nicht in diese Lehrer-Coaching-Situation gehe und was erkläre. Und es zeigt, dass es bei allen Menschen gleich ist. Sonst könnten sie es nicht alle spiegeln und dann auch neu umsetzen. Und dann kann man denen ganz viele Tricks geben. Also ganz wichtig ist ein guter Stand, dass man mit beiden Füßen gut am Boden steht. Das ist auch eine Sache, wenn man die Füße zu nah beieinander hat, so kann einen ganz leicht einer umschubsen. Genauso, wenn die zu breit sind, wenn die aber hüftbreit quasi unter den Knien sind, dann musste ich erstmal einer schubsen. Und genauso ist das auch in diesen Anspannungssituationen passiert bei uns eigentlich immer das Gleiche. Also dann kommt Adrenalin. Das Herz schlägt schneller, die Atmung geht höher, dann fangen wir an zu verkrampfen und das sind so die Haupt 3 Punkte, das sind die Füße, die Knie und die Schultern. Da kann man auch mal selber im Alltag drauf achten, wie oft man irgendwo festhält. Und wenn ich dann da verkrampft bin und dann das Herz noch pocht und dann die Stimme hochgeht und die Atmung hochgeht, so, wo will ich denn dann hin? Also erstmal Luft rauslassen, gut stehen, such dir einen Punkt, dann wirkst du selbstbewusst, an den du schaust und behaupte deine Aussage. Und nichts anderes macht Hollywood. Also James Bond zieht eine horizontale, eine waagerechte Linie und der guckt immer nur auf die Linie oder oberhalb der Linie, weil in der Psychologie jeder Blick nach unten suggeriert eine Unsicherheit. Und im Showdown zwischen James Bond und dem Bösewicht wird der Böse einmal kurz zwinkern oder nach unten gucken, um sich damit schon kleiner zu machen als James Bond. Und das ist kein Hexenwerk, und auch kein, sondern das ist Psychologie. Und das wende ich halt auch sehr gezielt in diesen Workshops Anti-Mobbing ein. Und das Schöne ist, so wie wir jetzt darüber sprechen, das würden die Kinder überhaupt nicht verstehen. Das meine ich mit, ich schmeiß die ins kalte Wasser. Ich sag denen gar nicht, was gerade passiert. Also ich sage, was wir machen. Aber was das alles mit sich bringt an der Körperanalyse an oder auch mit Kindern über Lautstärke, so, du kannst also, wenn du laut und selbstbewusst bist oder wenn du selbstbewusst bist, dann traust du dich auch deine Stimme rauszulassen. Wenn du mir jetzt die Nummer 3 machen willst, dann kannst du dabei nicht die Hand vorm Mund halten und sagen, dieser Raum gehört mir. Nein, das glaubt dir dann keiner. Und mit diesen einfachen Mitteln kann man denen schon ganz schön viel Handwerk mitgeben und ich hoffe, die dann auch ein bisschen im Alltag stärken. Wobei man sich da nichts vormachen darf. Mobbing ist leider immer und überall und ist sehr schwer zu bekämpfen. und findet aber, und auch das ist bezeichnend, findet immer gleich statt. Also egal an welcher Schule ich war oder mit wem ich gesprochen habe, es ist immer gleich, es sind mehrere gegen einen, was ja schon einfach auf dem Papier unfair ist und auch am Ende schwach ist. Und ich glaube, dass ich einfach dadurch, dass ich diesen Schutzraum schaffen kann und sie alle in die gleichen Übungen packe, denen da schon ein bisschen was fürs Leben mitgeben kann.
Natürlich unheimlich wertvoll. Und wo findet man das? Also du hast feste Schulen, mit denen du das machst, teilweise auch im Sauerland. Und wenn jetzt weitere Schulen Interesse hätten, also wie kommt man damit in Kontakt?
Genau, das ist so, dass wir aktuell noch im Aufbau einer Homepage sind. Das wird, denke ich, so in den nächsten 1-2 Monaten passieren. Dann wird das Ganze auch mit Social Media verknüpft, was nochmal einfacher ist. Für alle, die jetzt Interesse haben, gibt es vorläufig eine E-Mail-Adresse. Das wäre info.starkgegenmobbing@web.de. Wenn da Interesse besteht, kann man sich da gerne via E-Mail melden. Wir haben verschiedene Workshops im Angebot, verschiedene Lesungen. Und da muss man halt gucken, inwieweit, also Aktion Mensch deckt einen Teil ab, aber inwieweit wo Finanzierungsmöglichkeiten sind, aber da ist einiges möglich.
Und die entsprechenden Kontakte werden wir natürlich in den Shownotes platzieren und vor allem, also wenn dann die Webseite da ist, werden wir die Shownotes auch aktualisieren, sodass man das da dann entsprechend findet. Aktion Mensch ist ja jetzt wirklich eine unglaublich bekannte Aktion. Das ist ja auch jeden Abend im Fernsehen, kann man das eigentlich sehen. Die bringen gerade mit dieser Kampagne gegen das Mobbing, tauchen sie da immer wieder auf. Aktion Mensch ist aber eben auch für das Stichwort Inklusion bekannt. Das ist ja auch ein Thema, was dich sehr bewegt. Also was würdest du denn sagen? Also Inklusion ist ja auch ein Begriff, der inzwischen so ein bisschen in die Kritik kommt, wo man sagt, ja, macht das überhaupt Sinn? Wie bewertest du das? Also wie kann Inklusion eigentlich funktionieren?
Ja, das ist ein schwieriges Thema und bleibt ein schmaler Grat. Und ich bin der festen Überzeugung, das sind Sachen, die habe ich aus eigener Erfahrung gemacht in der Arbeit oder auch in Gesprächen mit den Menschen. Inklusion kann nur passieren, wenn wir sie aktiv betreiben. Und dann kommt man zu einem nächsten Punkt. Also es geht auch immer um so eine Begrifflichkeit, was man auf gar keinen Fall sagen sollte. Also man hat lange das Wort benachteiligt benutzt, weil man das Wort behindert umgehen wollte. Man sollte die niemals als Behinderte und auch nicht als Benachteiligte bezeichnen. Und da hat Jonas Kaper, der ist ein Medienwissenschaftler und macht sehr gute Sachen auch in Berlin, der hat das eigentlich sehr schön definiert und der hat gesagt, also man sollte immer davon sprechen, das ist ein Mensch mit Behinderung oder ein Mensch, der behindert ist, was aber auch impliziert, dass sowohl die Behinderung bei einem Menschen liegen kann, als auch bei der Gesellschaft. Und ich habe auch da Aussagen gehört, dass jemand gesagt hat, ich habe keine Behinderung. Die Menschheit behindert mich. Und das ist was, das muss man verstehen. Das Problem ist da. Der Rollstuhl ist sichtbar da. Das ist deren Alltag. Das Mädchen sitzt in dem Rollstuhl. Wir, und ich finde das immer ganz schwierig, auch in der Begrifflichkeit dann von der Norm oder normal zu reden, aber trotzdem ist das ein Wort, was immer wieder fällt. Wir als die Normalen müssen das einfach als normal akzeptieren. Anstatt den Rollstuhl 2- und 3-mal anzugucken, anstatt den Rollstuhl 2- und 3-mal mitzudenken, er ist doch im Raum. Demnach, das meine ich mit die Inklusion, müssen wir machen. Und wenn ich mir anschaue, wie wenig barrierefreie Spielplätze es gibt, und das ist ja nur ein Bestandteil, dann sieht man einfach, was da auch in den letzten Jahrzehnten eigentlich für ein falsches Bild geprägt wurde. Also da ist eine Ausgrenzung passiert, die für uns, die wir uns als normal bezeichnen, völlig normal ist. Ich habe an der Kinderklinik einen barrierefreien Spielplatz gesehen, das ist der Wahnsinn. Warum gibt es sowas nicht? Warum gab es immer nur Spielplätze, die für Menschen mit Behinderung kaum zugänglich sind? Und ich glaube, da ist es wichtig, sich offen zu machen, sich locker zu machen und das auch aktiv versuchen anzunehmen und dazu beizutragen. Der Mensch ist Mensch. Und da sind am Ende alle gleich. Und natürlich haben die teilweise ein schweres Schicksal, aber die leben ihr Leben und die haben ihre Gefühle und die sind auch glücklich und die sind traurig und ganz oft haben die kein Falsch und haben keine Berechnung. Die sind einfach sehr, sehr ehrlich. Und das ist auch was mich da in der Arbeit ganz viel Demut gelehrt hat und auch oft für Tage erdet, wo ich selber merke, boah, man steckt so in seinem eigenen Struggle und ist in so einer schnelllebigen Welt und kämpft mit persönlichen Eitelkeiten und Verletzungen. Und wenn man da dann irgendwie ankommt, wird man so auf das Wesentliche runtergebracht. Und das ist auch so ein bisschen mein Appell an die Menschheit, dass man sich da einfach offen macht und die nicht ausgrenzt, weil, wie ich so schon gesagt habe, der Rollstuhl ist ja da.
Ich habe den Eindruck, dass dir selber diese Arbeit auch eine Menge gibt. Also du nimmst selber auch eine Menge mit, du gibst sehr viel, aber du nimmst auch selber viel mit, kann man das so sagen?
Ja, absolut. Also das ist... Ich mache das mit Herzblut, aber das ist auch das Schöne. Also ich mache die Schauspielerei mit 300% Vollgas und Herzblut, aber mache das halt hier auch. Und das gibt mir unglaublich viel. Da habe ich viel gelernt und das sind Dinge, also natürlich werde ich dafür am Ende bezahlt, aber was mir das auf menschlicher Ebene gibt, das ist... Ja, da habe ich viel gelernt und auch als wir die Lesung im Hospiz, im Kinderhospiz hatten und das ist ja auch der Wahnsinn und ich weiß, dass ich dann vor der ersten Vorstellungsrunde mir relativ viele Sorgen gemacht habe und dachte, boah, was sagen die denn jetzt gleich und wie kann man darauf reagieren und dann habe ich danach festgestellt, dass keiner irgendwas gesagt hat, also eine Mutter hat irgendwie erwähnt, ich bin die Mutter von, sage ich jetzt einfach mal, der Ina. Und die Ina ist nicht ganz gesund. Was unterm Strich heißt, die Ina wird bald sterben. Alle anderen haben da gar nichts zu gesagt. Und dann habe ich für mich im Nachhinein verstanden, ja, wieso auch, das ist deren Alltag. Also genauso, als wir die Hospize angefragt haben. Ein Hospiz hat gesagt, ihnen wäre das Thema zu krass. Alle anderen haben gesagt, wir sind mit den Kindern, mit den Familien, mit den Psychologen in absoluten Austausch. Die Kinder wissen das. Und die wissen, wie das Leben für sie ist. Und dann ist es auch richtig, das zu thematisieren. Aber trotzdem setzt sich doch niemand dahin und sagt, hallo, ich bin Ina und sterbe in 3 Monaten. Ich sage ja auch nicht, hallo, ich bin Frank und esse zu viel Burger, deshalb bin ich dick. Oder hallo, ich habe mir die Haare blond gefärbt. Das sind ja Dinge, die machen wir ja auch nicht. Warum sollten die sich dann so darüber identifizieren? Und da entdecke ich eine Lebensfreude und eine Kraft und ja, das ist auch nicht immer einfach. Also bei mir ist das Gute, dass auch bei den Projekten, auch wenn ich bei Menschenskinder in Bochum bin, das ist immer alles sehr positiv und dann bedanken die sich hinterher und sagen zu mir so, boah, das ist so mega, du kommst hier hin und fackelst einfach 300% ab und ich sage dann auch immer am Ende, das sage ich dann auch vor allen, dass mich das sehr freut und dann kriege ich in der Regel irgendwie noch Blumen und dann sage ich aber, dass mich das freut und ehrt, aber dass ich das auch nur so gut kann, weil ich das projektbezogen mache und weil ich auch immer wieder meine Schutzräume habe und am Ende sind für mich die wahren Heldinnen und Helden, die das jeden Tag machen, die Vertrauenslehrerinnen, die jeden Tag mit diesem Kind in die Schule gehen und wo man teilweise weiß, die kriegen von zu Hause keine Nähe, keine Zuneigung. Die Vertrauenslehrerin, die ich kennengelernt habe, die sind oft sehr streng, aber die haben auch mal eine Hand auf dem Rücken von einem Kind, was die zu Hause nicht haben. Oder die Leute, die fest mit Trisomie arbeiten, also die dürfen eh nur 3 Tage Präsenz haben und 2 Tage müssen die administrativ arbeiten, weil sonst würde man, glaube ich, irgendwann davon erdrückt. Aber das sind für mich, wo ich sage, boah, das sind die wahren Heldinnen und Helden, die das eigentlich jeden Tag machen. Und dann ist das cool, dass ich durch Fördermittel projektbezogen da richtig Konfetti mitbringen kann. Aber ich finde das beeindruckend, dass die das jeden Tag machen. Und das ist halt bei mir das Schöne, dass ich dann, weil manche Sachen nimmt man natürlich, manche Schicksale nimmt man mit nach Hause. Man muss das aber dann auch wieder loslassen, weil sonst wird man ja selber irgendwie nicht mehr glücklich. Und da ist es eigentlich so eine schöne Mischung, dass ich sowohl als Schauspieler arbeiten kann im großen Bühnenbereich als auch für Film und Fernsehen und hier aber auch in einem sozialen Bereich, was mir privat einfach ganz wichtig ist, weil ich Ungerechtigkeit ganz schwer ertragen kann. Und ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen Gas geben. Und das erfüllt mich am Ende sehr, dass ich da in den Bereichen so schön arbeiten kann.
Also das merkt man ja auch wirklich, mit welchem Engagement du jetzt darüber sprichst. Das klingt unglaublich spannend. Und
ja, weil das wirklich wichtig ist. Also das, so, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt ins Wort falle, aber das ist auch ganz, also ich habe schon früher, als ich viel jünger war und auch als Schauspieler noch nicht so Erfolge hatte, immer so ein bisschen gedacht, wie kann das denn sein, dass irgendwie die ganzen großen Promis, die Hollywood-Stars oder auch die deutschen Stars sich so wenig engagieren. Natürlich, es gibt einige, die sich engagieren, und im Bereich Hollywood ist Leonardo DiCaprio mit Greenpeace ganz weit vorne, aber was ist denn mit allen anderen Milliardären? Was ist denn mit allen anderen, die Möglichkeit haben, gehört zu werden? Das ist so ein bisschen, wo ich sage, boah, ihr seid stark, ihr müsst stark sein, wir alle müssen stark sein, wir alle müssen den Mund aufmachen, aber gerade die Leute, die einen gewissen Status haben, da würde ich mir wünschen, dass da einfach oft, das ist im Sportbereich genauso, also was verdienen Fußballer, Entschuldigung, so, warum könnt ihr euch nicht ein bisschen mehr sozial engagieren? Und das ist so ein bisschen, ja, das, woraus es auch vielleicht bei mir entstanden ist, dass ich immer gedacht habe, ja, warum können denn die anderen nicht mehr machen? Aber am Ende kann jeder für sich ein bisschen was dazu beitragen.
Da habe ich jetzt das Gefühl, da schließt sich eigentlich gerade ein Kreis Richtung Elspe. Weil das sind ja eigentlich genau die Themen, die auch verhandelt werden. Eben, dass man hilft, dass die Starken eben den Schwachen helfen. Das ist ja was, was in dem Karl-May-Märchen vorkommt. Was aber eben auch aktiv gelebt wird beim Elspe-Festival, oder?
Absolut. Also während du das jetzt gerade sagst, habe ich so einen kleinen Schauer von der Gänsehaut gekriegt, weil das wirklich sehr schön den Kreis schließt. Und das ist, glaube ich, auch der Erfolg dabei. Und deshalb glaube ich auch, dass die Menschen sich so danach sehen und das so gerne konsumieren und das dann auch gerade auch in diesem Jahr mit so viel Begeisterung und Applaus belohnt wird, weil der Wunsch danach einfach da ist. Und gerade in einer Welt, wo so viele Ungerechtigkeiten da sind, auf verschiedenen Ebenen, ob es die Kriege sind, ob es Mobbing ist, ob es Rassismus ist, ob es eine AfD ist, die hochkocht. Also das ist ja auch leider alles nicht besser geworden. Und da, glaube ich, holt Elspe einen schon komplett ab. Und was mega super ist, und das ist einfach schon, solange ich zurückdenken kann in Elspe so, Elspe ist komplett barrierefrei. Also egal ob Rollstuhl, Rollator, wie auch immer, man kommt zu jeder Show, man kommt überall hin, und wieso auch eigentlich nicht? Also eigentlich ist es fast ein bisschen schade, dass man das als positiv heraushebt, sondern eigentlich sollte das doch überall der Fall sein, weil Mensch ist Mensch, und weil sie eine Behinderung haben, muss es doch möglich sein, dass wir ihnen helfen können, das zu umgehen oder abzunehmen.
Absolut. Und das ist natürlich wunderbar, dass das in Elspe so klappt. Also ja, vielen Dank für die super spannenden Einblicke. Und wir sind ja jetzt schon fast am Ende der Elspe-Saison angekommen. Eure letzte Vorstellung ist am 13.09., aber es gibt noch ein paar Karten, glaube ich. Also ein paar Karten kann man noch kaufen, oder?
Es ist, genau, dann ist es, also wir haben jetzt seit Mitte Juni gespielt, und dann merkt man immer so, die Zeit fliegt. Jetzt sind es noch 3 Wochen. Am 13.09. ist die letzte Vorstellung. Was dann am Ende ganz schön ist, ist, dass bei den letzten beiden Wochenenden nochmal der Freitagabend dazu kommt mit einer Abendvorstellung, was immer einen besonderen Charme natürlich auch hat, wenn es dann dunkel ist und schön beleuchtet, und die Pyro wirkt dann einfach nochmal beeindruckender. Und am Ende, das ist wirklich einfach eine super Geschichte. Also Winnetou 1 ist nach wie vor eins meiner Lieblingsbücher von Karl May, und es zeigt den Ursprung dieser Freundschaft und geht auch sehr gut mit unterschiedlichen Völkern um, und da wird die Bluesbrüderschaft geschlossen. Es gibt Drama, Winnetou verliert seinen Vater, verliert seine Schwester, so, das Leid gehört auch dazu, aber die Geschichte zeigt auch, dass es dann mit einer neuen Bluesbrüderschaft weitergeht und dass die Helden für das Gute kämpfen, und das ist einfach unglaublich schön. Das hat Romantik, das hat Action, das hat was fürs Herz, das hat viele Lacher. Das ist wirklich rundum eine richtig fette Show dieses Jahr. Ich bin auch froh und stolz, Teil davon zu sein, und kann jedem nur sagen, kommt vorbei, es lohnt sich.
Sebastian, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir.
Dein Pferd wartet, glaube ich, schon auf dich.
Ja, absolut.
Ja, einen herzlichen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören hier. Die Sommerinterviewreihe geht zwar zu Ende, aber es gibt eine Menge weiterer spannende Geschichten zu erzählen. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir Sebastian Kolb nicht zum letzten Mal hier gehört haben, denn wir werden das, was er da tut, was er aufbaut, auf jeden Fall weiter begleiten.
Vielen Dank für das schöne Gespräch und ich komme wirklich sehr gerne wieder.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Klaus-Peter Kappest und ich hoffe, wir hören uns wieder bei Kappest Kompakt.